Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ein kurzes Update zu den NHL Playoffs 2026 zur ersten Runde und genauer gesagt in der Hauptsache zu einer Serie. Die Philadelphia Flyers sind gegen die Pittsburgh Penguins weitergekommen, 4-2 am Ende. Als ich euch das letzte Mal über die Serie berichtet habe, da stand es 3-1 für die Philadelphia Flyers. Die hatten sich durch zwei Auswärtssiege und dann den Sieg in Spiel 3 eine hervorragende Ausgangsposition verschafft. Dann gab es einmal ein bisschen Verkürzung, Ergebniskorrektur vielleicht so ein Stück weit durch die Pittsburgh Penguins, die zumindest das zweite Auswärtsspiel gewinnen konnten. Und dann ging es zurück nach Pittsburgh und natürlich wollte Pittsburgh da eben ein besseres Ergebnis einfahren. Elmer Söderblom hat auch das 1-0 geschossen, relativ früh 2:45 gespielt. Dann gab es durch Connor DeWar das 2-0. Sehr, sehr gut, auch wieder zu Beginn des zweiten Drittels. Und da war dann für mich so ein Stück weit, okay, jetzt haben die Penguins die Kontrolle über die Partie, machen hier den Sieg relativ einfach auch klar, so wirkte das zumindest für mich. Aber 12 Sekunden später, Alex Bump mit seinem allerersten Playoff-Tor, das 1-2 und die Philadelphia Flyers, die können durch Travis Sanheim sogar ausgleichen, 2-2 stand's. Da wiederum wirkte es dann so, dass die Flyers auch dieses Spiel ziehen und direkt mal die Runde beenden in Pittsburgh. Aber es gab ein Tor durch, ja, Chris Letang steht auf dem Scoresheet, Vorlagen Crosby und Ryan Shea, aber letzten Endes war es im Prinzip die Bande hinter dem Tor der Philadelphia Flyers. Letang mit einem Schussversuch, der geht relativ deutlich am Tor vorbei und auch mit einem ungewöhnlichen Winkel, wie er zurückspringt. Also die Scheibe flattert auch, als sie dann eben auf das Plexiglas trifft. Und normalerweise sagt man ja Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das heißt, ich sage jetzt mal grob, wenn die Scheibe von schräg links oder in dem Fall von schräg rechts kommt, wenn man vorm Tor steht, dann springt sie normalerweise nach schräg links wieder weg. In dem Fall war es aber so, dass der Puck im Prinzip fast so zurückgesprungen ist, wie die ursprüngliche Richtung des Schusses war. Und dann sprang die Scheibe hinten bei Denver da an den einen Schoner ran, hinten ans Bein, von da aus rüber zum anderen Bein. Ich glaube, sie war dann aber vorher schon fast hinter der Linie und es ist ein sehr, sehr ungewöhnliches Tor, ein sehr, sehr unglückliches Tor auch aus Sicht der Philadelphia Flyers. Und wenn man so möchte, so vielleicht der erste Torwartfehler von Dan Vladar, wobei ich da, ja, also ich war nie Torhüter, deswegen kann ich immer schlecht was dazu sagen, wenn der Puck jetzt von hinten vors Tor springt. Ich finde das auch immer sensationell, wie gut eigentlich die Torhüter den Überblick behalten, wenn die Scheibe irgendwo hinterm Tor ist. Sei es jetzt durch einen Schuss, der hinter das Tor geht, oder sei es auch durch einen Spieler, der hinter das Tor fährt, dass die Torhüter da in der NHL sehr, sehr gut antizipieren und wohl auch teilweise sehen, wo dann eben entsprechend die Bewegung hingeht, wo der Puck sein könnte. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich ein Stück weit entfernt davon, von einem Torwartfehler zu sprechen. Sicherlich unglücklich aus Sicht der Philadelphia Flyers und vor allem von Dan Vladar, der eine ganz, ganz tolle Serie gespielt hat gegen die Penguins und in dem Fall aber eben dann geschlagen ist. Es steht 3-2 und am Ende können die Penguins dieses Spiel auch über die Zeit bringen und fahren wieder zurück nach Südosten, nach Philadelphia, und die Flyers, die wussten, okay, jetzt haben wir den letzten Matchball zu Hause und vor allem, wenn wir das nicht nutzen, dann gibt es ein Do-or-Die Game 7, also natürlich da auch ein gewisser Druck jetzt bei den Philadelphia Flyers, die eben drohten, das Schicksal zu erleiden, was sie auch zum Beispiel den Boston Bruins beschert haben, 2010 eine Serie nach 3:0 Führung zu vergeigen und eben dann entsprechend auszuscheiden. Aber davor musste natürlich Pittsburgh Spiel Nummer 6 gewinnen. Und in Spiel Nummer 6, da war es so, da hatten ja beide Teams Torchancen. Insgesamt, wenn man auf die Statistiken schaut, stehen bei 5 gegen 5, 15:12 hochkarätige Torchancen für die Pittsburgh Penguins. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob man wirklich 15:12, das klingt so, als ob es ein Offensivfestival war. Also beide hatten Gelegenheiten, ja, aber letzten Endes hat eben kein Team in der regulären Spielzeit treffen können. Es gab ja auch das schon fast natürlich auch nur 2 Strafzeiten pro Team und das auch jeweils nur einmal pro Drittel. Im ersten Drittel eine jeweils für Pittsburgh und für Philly, im zweiten auch eine für Philly und die letzte für Pittsburgh, die war dann am Ende von Drittel 2 gegen Chris Letang wegen unnötiger Härte gegen Travis Konechny da. Ich glaube, er hat ihm einen Handschuh eingegeben. Konechny übrigens ist mir ungewöhnlicherweise als sehr, sehr unfairer Spieler in der Serie aufgefallen. Hat das vorher für mich nicht so vermittelt, aber vielleicht habe ich das auch immer nicht so mitbekommen, weil die Flyers nicht so im Fokus waren. Auf jeden Fall gab es da ja gegen Brian Rust diesen Ellbogen, die Kicking Motion und so weiter. Also, na gut, er wird sicherlich in Pittsburgh jetzt, wenn er denn da überhaupt irgendwelche Fans hat, wesentlich weniger haben. Und ja, ansonsten in der Overtime und auch im dritten Drittel gab es keine Strafzeiten. Äußerst unwahrscheinlich, dass es da keine Fouls gab, aber das war wieder so typisch das Thema der Schiedsrichter an der Stelle. Und dann ging es in die Verlängerung. Da hatten die Penguins so eine Deflection, das war eine Chance. Und dann gab es einen Rebound von Porter Matone, der war es noch so, dass Arthur Schielofs, siehst du, das muss ich noch dazu sagen, Arthur Schielofs, der in den Spielen 4, 5 und 6 im Tor stand für die Pittsburgh Penguins, dass der da einen guten Save hatte bei dem Rebound, also eigentlich in den, genau genommen sein Schläger, der da lag, aber auf jeden Fall hat er dann verhindert, dass da schon das Tor fällt durch Matone und am Ende ist es dann ein Schuss von kurz hinter der blauen Linie von Cam York, der ja durch alle Spieler hindurch dann an Pfosten geht, glaube ich noch, und dann eben ins Tor. Eigentlich auch ganz cool, der Jubel, er fährt dann quer zu den Zuschauern, schmeißt seinen Schläger da in die Zuschauer rein. Und das ist der erste Seriensieg seit 2020 oder 2021 für die Philadelphia Flyers und machen wir eine kleine Trivia-Question. Die Flyers sind jetzt alleiniger Rekordhalter, was Seriengewinne betrifft für eine Mannschaft, die nicht zu den Original Six Teams gehörte. 45 Serien haben die Philadelphia Flyers gewonnen in ihrer Geschichte und die Flyers sind ja ein Team, was eben nicht bei den Original Six Teams mit dabei war, also eines der Expansion Era. Und ich möchte von euch wissen, welches Team hat die zweitmeisten Seriensiege, welches kein Original Six Team war? Also alle Mannschaften außer Chicago, Detroit, Montreal, Toronto, Boston oder den New York Rangers. Alle anderen Franchises der NHL, alle anderen 26 Franchises sind gefragt, welche von denen hat die zweitmeisten Siege nach den Philadelphia Flyers, also genau genommen sind es 25 Franchises, weil die Flyers ja dann eben abgezogen werden. Welche hat die zweitmeisten Seriensiege? Löse ich in ein paar Minuten auf, solange dürfte die Sendung nicht dauern. Also Cam York mit dem Seriensieg Nummer 45, dann am Ende für die Philadelphia Flyers ein 4:2. Ich muss sagen, war überrascht, dass die Flyers diese Serie gewonnen haben. War natürlich so, dass vor der Serie Pittsburgh eher favorisiert war, weil man eben auch sagen musste, sie hatten ja auch die bessere Ausgangsposition. Aber, was auch klar war vor der Serie, die Flyers spielen defensiveres Eishockey. Und das ist natürlich etwas, was dann an der einen oder anderen Stelle in den Playoffs eben doch dafür sorgt, dass der Gegner ja am Ende verliert. Philly 2,6 Tore im Schnitt, das ist ausreichend gewesen. Unter 3 ist nicht so wirklich überragend, aber interessanterweise der Gegner in der nächsten Runde, die Carolina Hurricanes, haben auch nicht viel mehr getroffen. Aber entscheidend ist 1,83 Gegentore nur im Schnitt und Dan Vladar ist nach Freddy Anderson, auch das der Gegner in der nächsten Runde, mit plus 6,9 der beste Torhüter gewesen, was Goal Save Above Expected betrifft. Und da kann man sich ja dann ausrechnen, bei 6 Spielen plus 6,9. Er hat also quasi ein Tor pro Partie mehr verhindert für die Pittsburgh Penguins. Und wenn wir jetzt dieses Spiel nehmen, fällt da ein Tor für Pittsburgh, gewinnen sie das Spiel. Und dementsprechend ist es so, dass man da eben sagen muss, die Offensive war nicht gut genug bei Pittsburgh. Dazu vielleicht auch die Torhüterentscheidung am Anfang der Serie falsch. Arthur Schielofs ist derjenige gewesen, der zum Schluss im Tor war. Der hat auch plus 3,6, also hat im Prinzip so gehalten, wie das Dan Vladar auch gemacht hat. Das heißt, man könnte jetzt davon ausgehen, wenn Schielofs von Anfang an gespielt hätte, wäre die Chance für Pittsburgh etwas größer gewesen. Wobei ich jetzt Stuart Skinner da in den ersten 3 Spielen auch nicht so wirklich die vielen Vorwürfe machen möchte. Es kann sein, dass wir das letzte Spiel gesehen haben der Ära Crosby, Malkin, Letang. Bei Malkin läuft der Vertrag aus. Da ist natürlich offen, wie es da an der Stelle weitergeht. Und die Pittsburgh Penguins haben Erwartungen übertroffen, die vor der Saison gehegt waren. Das würde ich schon sagen. Also wenn man da gesagt hätte, hey, ihr spielt eine Playoff-Runde, ihr habt 3 Heimspiele. Ich glaube, das hätten die Pittsburgh Penguins bzw. die Fans der Penguins erstmal unterschrieben vor der Spielzeit. Jetzt ist es eben so, dass man natürlich ein Stück weit sagen muss, da sie Heimrecht hatten, ist das vielleicht etwas enttäuschend. Aber auch da an der Stelle ist es ja so, dass die Flyers ebenfalls 98 Punkte hatten nach der regulären Spielzeit. Und ja, da war es dann wirklich ganz, ganz knapp. Und letzten Endes 6 Spiele ist ja auch nicht so deutlich. Klar, die 3-0-Führung, das war dann eben der Knackpunkt, dass sie zu hoch zurückgelegen haben. Aber ansonsten würde ich sagen, auch wenn das jetzt im Moment enttäuschend ist für die Penguins, finde ich durchaus eine erfolgreiche Spielzeit. Das also dazu. Damit gibt es schon mal die eine Serie, die feststeht in der zweiten Runde. Und das ist die zwischen den Carolina Hurricanes und den Philadelphia Flyers. Vorschau wird es natürlich jetzt auch dann in den nächsten Tagen von mir geben, also gar keine Frage. Und dann schaue ich auch noch mal ganz kurz auf eine andere Serie, weil ich da nach 4 Spielen keine Sendung aufgenommen habe. Und zwar war das Vegas Golden Knights gegen die Utah Mammoth. Da ist es so gewesen, das hatte ich euch auch erzählt, ich hatte ja eigentlich auf alle Serien geschaut in der letzten Ausgabe, aber diese Serie war komischerweise noch bei 3 Spielen und dann habe ich nach Spiel 4 jetzt nicht extra etwas aufgenommen. Es ist so gewesen, dass Spiel Nummer 4 auswärts war in Utah. Da hatten die Vegas Golden Knights einen richtig, richtig guten Start. Dorofeev mit dem 1:0 nach 1 Minute 12. Brett Howden mit einem Shorthander, bleibt Thema in der heutigen Ausgabe, zum 2:0. Cole Smith sogar mit dem 3:0. Und im Grunde war das Spiel da durch für mich. 3-0 lassen sich die Vegas Golden Knights normal nicht mehr nehmen. Aber Utah, echt ein Team, was, obwohl sie wenig Erfahrung haben, also zumindest einige keinerlei Playoff-Erfahrung haben, sind die sehr, sehr gut drauf, lassen sich durch nichts beirren. Ist auch ein bisschen so, dass die Serie auch von Fehlern geprägt ist, auch was das Goaltending betrifft. Wenn man da mal schaut, dann sind Carter Hart und Karel Velmaker also bei den schlechteren Torhütern aktuell mitzufinden. Da sieht man eben, dass entsprechend da ja nicht so der Rückhalt ist hinten im Tor. Es gibt auf jeden Fall dann in der Partie 2 Tore für Utah innerhalb von unter 30 Sekunden zum 2:3 nach 2 Dritteln. Direkt zu Anfang vom letzten Drittel in Spiel Nummer 4 gibt es den Ausgleich durch Michael Carcone. 3:3, kurz hinterher Clayton Keller mit dem Führungstreffer, aber Brett Howden mit seinem 2. Tor in dem Spiel dann mit dem 4:4 in der Verlängerung. Scheint es so zu sein, als ob die Vegas Golden Knights da das Spiel schon gewinnen, da war aber eine Abseitssituation. Dementsprechend bleibt es erstmal bei 4:4 in der Verlängerung beim Spielstand und dann ist es aber Shea Theodore, der das Tor erzielt für die Vegas Golden Knights zum 5:4 und Ja, auch das eine Serie Coin, also vor allem das Spiel auch ein Coinflip. Beide können sich Vorwürfe machen. Vegas, dass sie nach dem 3-0 die Partie nicht dicht gemacht haben. Utah, dass sie die Führung dann am Ende nicht über die Zeit retten konnten. Und es geht mit 2-2 zurück nach Vegas. Spiel Nummer 5. Im ersten Drittel Führung. John Marino mit seinem ersten Tor. 1-0, aber Powerplay-Tor, Pavel Dorofejew, kurze Zeit später der Ausgleich. Lawson Kraus wieder mit der Führung für die Gäste. Dorofejew und Jay Theodore sorgen dafür, dass die Vegas Golden Knights erstmals führen, also gleicher Spielstand wie in Spiel Nummer 4. Dylan Gunther und Michael Carcone drehen die Partie und dann bei 6-5, meine ich, Torhüter draußen. Ausgleich von Dorofejew, ein Hattrick von Pavel Dorofejew. Auch da wieder zur regulären Spielzeit. Utah hat halt das Problem, dass sie jetzt 2 Spiele hintereinander die Partie nicht dicht machen können. In dem Fall sogar unter einer Minute zu spielen und sie bekommen halt den Puck nicht geklärt. Fangen sich da das 4-4. Und dann in der ersten OT gab es eine Strafe gegen Utah. Vorteil für, oder sogar 2 Strafen gegen Utah, wobei die eine war gleichzeitig für Dursey und Barbashev. Auf jeden Fall ein Powerplay für die Vegas Golden Knights. Das können die nicht nutzen. Gab auch einige Abschlüsse für den Utah Mammoth, aber ja, kein Tor in der ersten Verlängerung. Dann gibt es ein Powerplay für Utah und ich hatte das Spiel dann ja laufen. Man konnte das ja schön gucken, auch wenn man morgens dann irgendwann aufgestanden ist, weil es noch lief. Double OT zieht sich ja dann auch ein bisschen. Und sie fangen sich, die Utah Mammoth, einen Shorthander von Brad Howden, quasi auch rübergespielt im Rebound von Mitch Marner. Darf dir nicht passieren. Also in der Verlängerung einen Shorthander zu kassieren, das ist schon, es ist glaube ich auch das zweite Mal in der Geschichte der NHL, dass das passiert. Also da hat man dann doch, finde ich, so Ende Spiel 4, Ende Spiel 5 gemerkt, die Unterschiede zwischen Vegas und Utah. Das sind Kleinigkeiten, ja, aber die Serie könnte jetzt dicht sein aus Sicht von Utah und jetzt fahren sie nach Hause mit einem Rückstand von 2-3 und ich kann mir schwer vorstellen, dass Vegas 2 Partien hintereinander verliert jetzt. Also das wird ganz, ganz schwer für Utah. Da ist die Serie aktuell eher so, dass das Momentum in Richtung Vegas ausschlägt. Und dann, ja, überlege ich gerade, ob ich noch zu anderen Themen etwas sage, aber die Serien sind ja im Moment noch am Laufen und wir haben einige 6. Spiele jetzt, wo die Mannschaften verkürzen müssen. Und dann warten wir mal ab, ob es eben ein Entscheidungsspiel geben wird in diesen Serien oder ob dann schon weitere Teams in Runde 2 einziehen. Ich würde sagen, für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.